Philipp Krammer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast Helvetia, lass uns reden, im Namen von meinem Co-Host Jobst Wagner und von mir, André Silberschmid. Es freut uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist mitunter Initiant von dem Stimmrechtsalter 16, das im Parlament für grosse Diskussionen gesorgt hat. Du bist aber als Junge schon sehr aktiv auch bei anderen Themen und so ein bisschen auch das Gesicht von der heutigen politischen Jugend. Philipp, zum Einstieg eine ganz einfache Frage. Was ist so ein Fun Fact, den man über dich vielleicht noch nicht so weiss?
Herzlichen Dank für die Einladung. Ein Fun Fact ist, dass ich so Kinderriegel eine der besten Schocken finde, die es in der Schweiz gibt. Und zwar am besten, wenn man sie in den Kühlschrank macht. Dann gibt es wenig Schocke, die so gut ist.
Danke vielmals. Ich kann das bestätigen, was die Lindschocke angeht. Die habe ich auch am liebsten kühl. Aber jetzt gehen wir direkt in die Diskussion. Wie nimmst du stellvertretend die sogenannte Generation Z, also die heutigen Jungen, wahr, wenn es um Politik geht?
Also ich spüre jetzt doch eine gewisse Last, ein Statement stellvertretend für die Generation zu machen. Was ich wahrnehme aus meiner Perspektive ist, dass Jugendliche interessiert sind an Politik, aber es sich neue Muster bilden, wenn man es mit anderen Generationen vergleicht. Also die Organisationen sind viel spontaner, man ist themenfokussierter und ist schnell mal dabei und macht noch einmal wieder etwas anderes, aber lässt sich dann wieder für das Thema einspannen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Hast du etwas Konkretes, wo du kannst sagen, wie sich die Jungen heute engagieren oder wie sich so eine themenbasierte Gruppe dann eben bildet, dass man sich etwas darunter vorstellen kann?
Ich meine, das beste Beispiel ist Klimastreik. Wo in Basel der Klimastreik angefangen hat, haben sich über Social Media und gerade WhatsApp ist dort ein grosser Treiber gewesen, haben sich innerhalb von einer Woche über 1000 Leute organisiert. Und ich glaube, genau das ist so bezeichnend für die Generation. Unglaublich schnell auf eben ein Thema fokussiert, wie jetzt das Klima. Das ist für mich das Paradebeispiel, wie sich Jugendliche organisieren politisch.
Jobst, wie nimmst du so eine junge Bewegung wahr als Unternehmer?
Also ich bin sehr erfreut, dass die junge Generation jetzt, ich würde fast sagen, ein bisschen erwacht ist, denkt es mir. Wir haben in den letzten Jahren eher Ruhe gehabt. Es hat keine Unruhe gegeben, wie in den 68er oder später noch in den 80er Jahren. Und ich finde das als Unternehmer durchaus unternehmerisch und positiv. Was mich einfach fragen ist, eben, du hast gesagt, sehr schnell und mobil und auf Themen angesprungen. Aber ist das dann auch nachhaltig? Ist das so ein bisschen ein Strohfeuer, das ihr kreiert? Und nachher tut es wieder abbrennen und nachher hört man nichts mehr. Da habe ich gewisse Bedenken. Wie siehst du das?
Die Nachhaltigkeit ist sicher ein wichtiges Thema. Ich glaube, jetzt bei Klimastreik kann man auch sehen, also zum Beispiel erscheint diese Woche in Basel eine Klima-Ideensammlung von Klimastreik, wo Jugendliche jetzt eigentlich über mehr als ein Jahr hinweg Ideen gesammelt haben, aufbereitet haben, mit Expertinnen und Experten sich austauscht haben. Ich habe das Gefühl, dort sieht man, dass es auch nachhaltige Aspekt drin hat, von wirklich Leuten, die das Thema nachher für sich entdecken und auch die Arbeit an der Politik. Aber das ist natürlich nicht sozusagen die grosse Menge von der Gruppe. Das muss es von mir aus gesehen auch nicht sein. Was schon stimmt, ist, dass bisherige Organisationen, wenn man jetzt zum Beispiel Pro Juventute nimmt, die sind schon seit Jahren an dem Thema dran und werden das in Jahren auch noch sein. Und die Gewohnheit, die Struktur, das ist natürlich etwas, was bei Jungen schon weniger oft reinkommt, wenn man Politik macht.
Ich glaube eben jetzt aus Sicht von einem Parlamentarier, um diese Nachhaltigkeit auch wirklich können zu leben, ist es eben wichtig, dass man sich auch mit den Institutionen auseinandersetzt, oder? Du hast jetzt gesagt, dass sich dann kleinere Gruppierungen daraus quasi gebildet haben, um auch mit Expertinnen und Experten so Forderungen aufzubereiten. Und ich glaube, das ist entscheidend, oder? Wenn es quasi nur in Anführungszeichen bei Demonstrationen bleibt, glaube ich, dass ein nachhaltiger Effekt weniger stark wird sein, als wenn man sich wirklich auch, natürlich nicht alle alle tausenden Leute miteinander, aber Vereinzelte im Namen auch von denen können eigentlich mit Institutionen zusammen konkrete Forderungen ausarbeiten und die verfolgen, weil ich sehe es im Parlamentsalltag, das geht Jahre, bis wir von einer Idee etwas im Gesetz drin haben, und darum ist es sehr wichtig, dass man das auch über die Jahre begleiten, weil wenn man es aus den Augen verliert, dann ist es relativ schnell wieder weg vom Tisch.
Da sehe ich eben auch nicht nur als Sicht vom Unternehmer, sondern auch als Initiant vom Strategiedialog noch einiges an Arbeit vor uns, André, weil ich tue jetzt ein bisschen der Advokat auch von der jungen Generation spielen. Die sind so engagiert und die spüren, bleiben wir beim Beispiel Klima, wir können andere Themen nehmen, dass es sich zu wenig bewegt. Darum reden wir ja auch vom Reformstau. Und du sagst jetzt, okay, Politik muss das nachher aufnehmen. Der Klimastreik hat erst eigentlich alle aufmerksam gemacht, hey, we have a problem, oder? Nur, die Frage ist jetzt, wie greift das ineinander rein und wie kann man dafür sorgen, dass die Jungen nicht frustriert sind, weil, jetzt nehme ich dich beim Wort, du vorhin gesagt hast, ja, da geht es Jahre, bis das zur Umsetzung kommt. Die wollen aber nicht Jahre warten, die sind ungeduldig. Was ist deine Antwort darauf? Könnt ihr das beschleunigen? Oder ist das System so träge, dann müssen wir am System nochmal drehen?
Also ich glaube, das System ist schon eher träge, aber das ist ja gut so, weil so sind die Gesetze, die wir machen, auch sehr breit abgestützt und irgendwann auch in der Gesellschaft akzeptiert. Aber ich glaube schon, dass man bei wichtigen Themen auch vorwärts machen kann und trotz dieser Trägheit kann Forderungen in 2 Jahren und nicht erst in 8 Jahren umsetzen. Und ich glaube, es braucht eigentlich von uns Politikerinnen und Politikern Bereitschaft, mehr kommunizieren und auch aktiver quasi mit der Zivilgesellschaft zu kommunizieren, weil bisher ist sich die Politik wahrscheinlich gewöhnt gewesen, in diesen Kommissionszimmern, hinter verschlossenen Türen, eigentlich jahrelang an diesen Kompromiss zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich nicht falsch gewesen. Aber jetzt, wo eigentlich das Bedürfnis von der Zivilgesellschaft nach dem Dialog kommt, müssen wir uns auch dem Dialog stellen. Und da nimmt es mich auch von dir, Philipp, wunder, ist das für euch nicht auch teilweise ein bisschen frustrierend oder braucht es eine grosse Frustrationstoleranz, wenn das teilweise so langsam vorgeht? Und, oder hast du mittlerweile auch Verständnis dafür und findest, ja, das politische System ist vielleicht doch nicht das Schlechteste?
Ja, ein gewisses Verständnis gibt es auf jeden Fall. Die Ungeduld ist aber auch da. Es ist klar, dass es für uns in vielen Fällen, also ich kenne es jetzt einfach aus meiner Perspektive, ist es schwierig, wenn also die Systeme aufeinander clashen von der klassischen Politik, wo man hat einen klaren Absender, die Person hat wahrscheinlich ein schönes Visitenkärtchen und eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Und nachher im Gegensatz zu dem Bewegung, die sogar in vielen Fällen noch darauf beharrt, dass es möglichst keine Anführerin, keinen Anführer soll geben. Und wie das zusammenkommt, habe ich das Gefühl, dort müssen wir als Klimastreik natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass man uns wirklich auch erreichen kann, weil wir wollen ja mitreden. Und auf der anderen Seite braucht es halt wieder die Bereitschaft von der Politik, dass sie sich darauf einlassen, dass das jetzt ein bisschen anders funktioniert. Und ich glaube, je mehr der Austausch passiert, desto mehr kommt auch ein Verständnis von beiden Seiten dafür, was eigentlich bei den anderen im Kopf abläuft. Und ich glaube, wer selber mal versucht hat, eine politische Idee auszuhacken, sei es so etwas Einfaches, wie man jetzt Leute kann dazu bewegen, dass sie Velo fahren statt Auto fahren, merkt, dass es ja dann schon in sehr vielen Fällen extrem komplex wird. Und das muss man auf jeden Fall auch mitberechnen.
Du tönst jetzt schon sehr kompromissbereit und abgeklärt. Ist jetzt das junge, frische, wilde schon ein bisschen weg, seitdem du mehr Zeit mit Politikern verbringst?
Ja, also die Resignation hat es voll eingesetzt. ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich glaube, was es braucht, ist, dass es mutige, grosse Visionen gibt, wo man eben nicht darauf ausgerichtet ist, dass man jetzt quasi, man hat jemanden, der sagt, man will sehr viel und jemanden, der sagt, ich will nicht so viel und nachher nimmt man einfach immer die Mitte. Weil das habe ich das Gefühl, das gibt schlechte Kompromisse. Sondern man muss sich eben zum Beispiel an dem orientieren, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist notwendig und basierend auf dem mutige Ideen entwickeln, wo nachher sicher viel Ausarbeitungszeit und viel Differenzierung brauchen. Aber es braucht die grossen Ideen, sonst kommt man nicht vorwärts.
Ich möchte da noch gerade einhaken, die grossen Ideen. Mir ist das sympathisch. Warum? Weil ich feststelle, dass Politik zum Teil extrem kleinkarierte Regelungen erlässt. Wir sehen jetzt im Covid-Fall, werden wir als Bürger wird noch bestimmen, eben, wir müssen Masken tragen, wir dürfen nur von dann bis dann einkaufen und. Das ist Mikromanagement. Das ist nicht mein Missverständnis von Politik, sondern Missverständnis von Politik ist, dass man die grossen Linien definiert, dass man die Rahmenbedingungen, wie das so schön heisst, festlegt, aber dass man dem Bürger auch zutrauen kann, dass er eigenständig agieren kann. Und zur Beschleunigung ist mir aufgefallen, so schnell wie Politik und vor allem die Exekutive im Fall von Corona agiert hat, hat man sonst nie agiert. Braucht es denn immer so eine riesen Krise, dass schnell geschaffen wird? Und die anderen Fälle, wo genauso wichtig ist, ob das die Altersversorgung ist und andere Sachen, Europapolitik, geht das über Jahre und am Ende ist das Resultat gleich null. Also dort würde ich mich jetzt doch auf die Seite von Philipp schlagen und den nochmal fragen, warum macht ihr so kleinkarierte Politik?
Ich glaube eben genau die Corona-Politik, die Entscheidungen hervorgebracht hat, wo beide Seiten, wenn man so will, nie richtig zufrieden gewesen sind, zeigt eigentlich auch den Nachteil von dieser Ad-hoc-Politik, oder? Und darum glaube ich, das ist eigentlich für mich auch ein Plädoyer dafür, dass man sagt, dass eine Politik, die eben alle Anspruchsgruppen befragen mit einer Vernehmlassung und auf Rücksicht kann nehmen, auf alle Befindlichkeiten, eben durchaus auch seine Vorteile hat. Und das Micromanagement, das dann eigentlich viel zu weit geht für viele, kann dann eigentlich vermieden werden, weil wir auch diese Anspruchsgruppen können anhören, oder? Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir eigentlich die bestehenden Prozesse einfach beschleunigen können, oder? Und ich denke, da kann Digitalisierung eine enorme Hilfe sein, dass man einfach auch so Anhörungen weiterhin macht, aber vielleicht auch mal eine digitale Anhörung und nicht muss zuerst einen Termin finden, den nächsten paar Monate, wo alle physisch in Bern geht. Also ich glaube, da gibt es Themen, die beschleunigt werden können. Und dann noch frage dich, Philipp, du arbeitest ja bei Public Beta, heisst das, glaube ich. Das ist unter anderem ein Verband mit WeCollect, oder? Wo da digital kann im Internet eigentlich Unterschriften gesammelt werden. Also man muss PDF immer noch ausdrucken, aber es beschleunigt. Wie nimmst du jetzt so die Digitalisierung wahr als Beschleuniger eben von so demokratischen Prozessen?
Genau, also Public Beta ist der gemeinnützige Verein hinter der Plattform WeCollect und dort landen verschiedenste Initiativen und Referenden. Und dort sieht man das, was ich jetzt vor allem bei Jugendlichen zuvor wahrgenommen habe, wo auch für alle anderen Wählerinnen und Wählergruppen stimmt, dass man sich über das Internet natürlich viel schneller und einfacher organisieren kann und politisch wirkmächtig also etwas kann bewegen kann. Und ich glaube, was man auch sieht, ist, dass über Projekte, die eben über WeCollect zum Beispiel laufen, die online auch gut organisiert sind, ist es auch möglich, Geld einzunehmen. Und dort habe ich das Gefühl, dort kommt dann auch der spannende Punkt rein, warum Klimastreik zum Beispiel im Parlament noch nicht so gehört wird. Und für Jugendbewegungen in dem Sinne auch besonders schwer ist, in der Politik irgendwie Grip zu kriegen, weil das Geld ein entscheidender Faktor ist, ob man eben so die Routine, dass die Gewohnheit, ich bin eine Organisation, mich gibt es schon seit 100 Jahren, mich wird es noch 100 Jahre geben, das kann man sich natürlich nur mehr leisten, wenn man das Geld dazu hat. Und ich glaube, dass Digitalisierung möglich macht, dass so die Geldmasse, die es auch braucht, um solche Organisationen zu sein, dass man die auch dezentral kann sammeln kann über ganz viele interessiert die Leute, die sich engagieren
wollen. Jetzt ist es so, Philipp, du bist ganz konkret nochmal auf dich bezogen, ja, mit Initiant von dieser Bewegung Stimmrechtsalter 16. Das heisst, du hast ganz konkret, und das ist auch im Sinn vom Strategiedialog, dass wir eben gegen vorne schauen und Zuversicht haben, dass die Schweiz weiter auch trotz allem sich bewegt. Hast du das Stimmrechtsalter jetzt ins Parlament mitgebracht? Wo steht ihr im Moment und was treibt dich an zum Stimmrechtsalter 16?
Als nächstes entscheidet die Staatspolitische Kommission vom Ständerat. Das passiert bereits am 1. Februar. Und wenn dort der Ständerat das erste Mal Ja sagen zu Stimmrechtsalter 16, dann wird ein Verfassungstext ausgearbeitet, der nachher nochmal von dem Parlament muss bestätigt werden. Aber dann könnte die Schweiz zum ersten Mal über Stimmrechtsalter 16 abstimmen. Und der Grund, warum ich mich für das engagiere, ist, ist ein einfacher. 16-Jährige können abstimmen und darum sollte man sie auch dürfen. Darum sollten sie ja dürfen sich so an der Politik beteiligen. Also in Österreich hat man Stimmrechtsalter 16 vor über 10 Jahren eingeführt und man hat dort wirklich positive Erfahrungen können machen. Und was die Österreicher können, das können wir Schweizer doch schon lange.
Jetzt, André, was ist deine Meinung da dazu?
Ja, ich traue sicher auch vielen 16-Jährigen zu, über politische Themen zu entscheiden. Ich bin selber mit 17 Jahren einer Jungpartei beigetreten. Also die Jungpartei sind für mich ein Beispiel, dass man vor dem Erreichen vom Stimmrechtsalter politisch schon etwas kann bewegen. Ich bin aus staatspolitischen Gründen sehr kritisch gegenüber dem Stimmrechtsalter 16. Einerseits aus dem Grund, wie sie in den meisten Kantonen bisher abgelehnt worden ist. Und das heisst für mich, dass es eigentlich noch nicht ein Bedürfnis ist im Volk, weil sonst hätte es sicher mehr Kantone gegeben, die das schon angenommen hätten, wo man dann auch erste Erfahrungen sammeln können. Wir meistens auf Bundesebene, gerade wenn es um staatspolitische Veränderungen geht, eigentlich zuerst schauen, wie sind die Erfahrungen in den Kantonen gewesen, bevor wir dann etwas flächendeckend einführen. Und die Vorlage jetzt sieht vor, dass man mit 16 zwar kann aktiv an Wahlen teilnehmen, aber man kann sich zum Beispiel nicht wählen lassen. Mhm. Ich finde das so ein bisschen, ich finde, entweder muss man es ganz geben oder gar nicht. Und so schafft man wie so ein bisschen eine Zweiklassendemokratie oder so ein bisschen Demokratie auf Probe bis 18 und dann darfst du richtig. Und darum finde ich, hat die Vorlage jetzt noch einen Mangel. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wird die Welt nicht untergehen, wenn jetzt 16-Jährige in der Schweiz auch dürfen abstimmen, weil wahrscheinlich werden eh nur die von dem Recht Gebrauch machen, die dann auch einigermaßen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm.
Gut, also das Frauenstimmrecht ist ja auch lange Jahrzehnte nicht zustande gekommen. Ich glaube, das sehe ich jetzt die staatspolitischen Gründe weniger.
Da gibt es tatsächlich, wenn ich etwas dazufüge, da gibt es eine sehr spannende Parallele, dass sowohl beim Frauenstimmrecht wie auch beim Stimmrechtsalter 18 hat es zuerst abgelehnte nationale Initiative gebraucht, wo man als Schweiz darüber abgestimmt hat, damit es in den Kantonen das Gewicht gekriegt hat, damit es dort durchgekommen ist. Also nach dieser Logik hätte man bei Stimmrechtsalter 18 auch nicht darüber abstimmen sollten. Und wir haben vorher über Gewohnheiten geredet und dass das eigentlich das ist, wo der neue Generation fehlt, wenn es um Politik geht. Und Stimmrechtsalter 16 könnte eben genau das ermöglichen, weil das sieht man auch in Österreich zum Beispiel, dass 16-Jährige häufiger nachher nach dem ersten Mal wählen, nachher auch noch ein zweites und noch ein drittes Mal wählen. Und genau das ist entscheidend, um so eine Gewohnheit für die Demokratie zu bilden.
Also ich persönlich finde die Initiative sehr gut. Ich bin auch positiv und unterstützend zu dieser Initiative. Und ich werde dort auch noch einen Grund einbringen, ich bin ja nicht mehr einer der Jüngsten hier, ganz entscheidend dünkt mir enorme demografische Überproportionalität von der Alten. Und die Alten bestimmen nach wie vor mit. Es gibt auch gegen oben keine Restriktion. Wir wissen aber auch, das ist nun mal Fakt, dass viele Leute im Alter zum Teil nicht mehr ganz sage ich jetzt mal, fit sind oder zum Teil auch Altersdemenz haben. Es redet niemand davon, diesen Leuten das Stimmrecht zu entziehen, ausser sie werden entmündigt. Ich tue das jetzt auch nicht propagieren, aber ich sage, warum kann man denn nicht gegen runter? Und das ist für mich wirklich ein ganz zentraler Punkt, verjüngen damit, und das ist unser Thema heute, der Reformstau, den wir haben. Und es ist nun halt auch so, dass die ältere Bevölkerung eher bewahrend unterwegs ist, dass man dort einfach den Jungen eine Chance gibt, dass man also gegen runter auch öffnet. Und ich glaube, der Kompromiss muss doch möglich sein, dass man kann wählen, aber nicht kann gewählt werden. Also aktiv kann wählen, aber passive Wahlrecht halt erst mit 18 kommt. Das ist immer besser, dass man die Jungen auch dort kann herführen kann. Also ich bin von deinen Argumenten nicht überzeugt.
Ich merke es. Ich nehme die Botschaften gerne mit in die parlamentarischen Debatten, die ja sicher noch vorgesetzt werden. Bevor wir in eine Schlussrunde kommen, wollte ich aber von dir, Job, schon etwas wissen. Mit dieser politisch aktive Jugend, die Ad-hoc-Themen aufgreifen kann und etwas bewegen, ist irgendwie auch die Planbarkeit, die vielleicht früher in der Politik geherrscht hat, die eben vielleicht überspitzt gesagt, die Eliten, die politisch mit den wirtschaftlichen und noch mit den NGOs und Gewerkschaften zusammen die Kompromisse gemacht hat, das verschwindet ja irgendwie. Wie beobachtest du jetzt das aus Sicht von einem Unternehmer, dass es jetzt immer mehr so Ad-hoc-Bewegungen gibt? Ist das einerseits ja zu begrüssen, wie du gesagt hast, aber gibt es nicht auch einen Unsicherheitsfaktor?
Nein, im Gegenteil, ich begrüße das sehr, weil wir ändern immer noch leiden als Unternehmer unter, wie ich vorhin erwähnt, dem Mikromanagement von der Politik, vom Parlament. Wir haben eine exorbitante Zunahme, andere von Regulierung. Die Bundesgesetzessammlung wird pro Jahr um 1000 Seiten mehr anwachsen und wächst an. Also die Gefahr, dass jetzt disruptive Kräfte, die will tun, ich willkommen heißen, dass die uns stören als Unternehmer, die ist völlig irrelevant. Unsere Gefahr besteht darin, dass wir erstickt werden durch eine Regulierung, die uns zumüllt förmlich und wir viel zu wenig Bewegung haben. Übrigens nicht nur im Inland, natürlich auch vom Ausland, OECD erlaubt Richtlinien etc. Darum begrüße ich solche junge Kräfte und wir als Unternehmer, du bist ja auch Unternehmer, wir müssen ja eh agil sein und wir müssen uns immer wieder neu ausrichten. Niemand hat mit dem Covid so gerechnet im Frühling 2020. Wir haben uns müssen als Unternehmer dort durchlavieren. Leider gibt es auch solche, die es halt nicht geschafft haben, aber das ist sehr traurig. Aber im Endeffekt, das Survival of the Fittest, und der ist nicht bedroht durch frische Kräfte, durch Querschläger, sage ich jetzt mal, sondern ändert bis auf Weiteres durch die wahnsinnige Beharrlichkeit vom bestehenden System.
Danke vielmals für die Diskussion. Wir kommen langsam zum Schluss. Philipp, jetzt, du hast einen Fun-Fact von dir erzählt mit den Kinderschocke. Jetzt zum Schluss noch eine andere Frage, und zwar, wenn du jetzt da deine Projekte ins Ziel gebracht hast, auf was würdest du am meisten stolz sein, wenn du zurückschaust, sagen wir, in 10 Jahren auf das Wirken, das du heute hast?
Also die Frage mit dem Kinderregel war deutlich einfacher. Auf was ich stolz wird sein, und ich glaube, dort sind wir wirklich in der richtigen Richtung unterwegs, sind Nachrichten von Leuten, die ich kennengelernt habe, wo mir sagen, das ist der Moment gewesen, wo ich mich das erste Mal mit Politik beschäftigt habe, und es ist wirklich wichtig, und das mache ich jetzt schon seit einer Weile. Ich glaube, wenn man Leute so kann in die Politik einbinden, damit sie das Gefühl haben, sie können etwas sagen und wirklich auch die Mittel kennenlernen, wie sie in der Politik können mitreden, ich glaube, das ist das, was ich als Erfolg würde bezeichnen.
Jobst, wenn du jetzt 15 wärst und das Stimmrechtsalter 16 in einem Jahr würde eingeführt werden, was würdest du damals, wenn du in dem Alter gewesen bist, dich am meisten darauf freuen, jetzt in der heutigen Zeit, wo du dann endlich könntest dann darüber befinden, wo du heute noch nicht dürftest?
Also ich würde mich grundsätzlich freuen, dürfen abzustimmen. So wie ich mich dann darauf gefreut habe, dass ich mit 18 Auto fahren kann. Aber ich würde eigentlich gerne die Leute abwählen, die mich am meisten stören. Das wäre mir die grösste Freude.
Ist gut. Dann hoffe ich, dass ich dann nicht damit gemeint bin, aber wir sind ja nicht im gleichen Wahlkreis. Lieber Philipp, ich danke dir vielmals, auch im Namen von Jobst, dass du dir für den Podcast Zeit genommen hast, und übergebe jetzt gerne zum Schluss noch an Jobst Wagner.
Ja, dir ganz herzlichen Dank, André, auch und vor allem dir, Philipp, dass du bei uns bist heute Abend.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich würde gerne ein paar Takeaways zum Schluss noch hier ausführen. Ich glaube, wir haben gelernt und auch nochmal bestätigt bekommen, dass die Generation Z sehr frisch, sehr jung, sehr mobil, sehr agil ist und auch sehr schnell unterwegs ist. Und die Ideen, die entwickelt werden, sei es im Klimabereich oder in anderen Bereichen, die drängen euch, die brennen euch unter den Nägeln. Und die Frage ist nachher aufgekommen, als zweiter Punkt, ja, wie kann das beschleunigt werden? Die Beharrungskräfte von der bestehenden Politik sind sehr gross. Wir haben gesagt, dass wir bei Covid gesehen haben, dass vielleicht viel zu schnell zum Teil reagiert worden ist, dass man dann auch Mikromanagement macht. Und das Takeaway ist aus meiner Warte, dass man eben doch gewisse Vorteile hat von einem Vernehmlassungsprozess, aber dass man auch die Forderung an die Politik richten will, nicht klein-klein, sondern die grossen Linien festzulegen und Regulierung rausnehmen oder wenn, dann clevere Regulierung machen, die uns erlaubt zu arbeiten und die vor allem der Generation Z die Möglichkeit gibt, ihre Anliegen rasch durchzubringen oder zumindest gehört zu werden. Wir müssen aber auch sagen, dass die Generation Z sich auch der Diskussion können stellen sollte, dass ihr also ansprechbar seid, Philipp. Das dünkt mir schon sehr wichtig. Ich glaube, eine Vertreterin vom Klimastreik hat verweigert, in der Arena teilzunehmen. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Gesprächsverweigerung ist nie produktiv. Und aus dem Strategiedialog sind wir wirklich auch darauf angewiesen, dass wir einen konstruktiven Dialog führen. Und was mich zum Schluss eigentlich auch noch überzeugt hat, ist nochmal die Digitalisierung. Die Schweiz ist nicht ganz an der Forefront von der Digitalisierung, aber dass gerade das vielleicht nochmal als Motivation kann genommen werden, was du gesagt hast, WeCollect, wo Digitalisierung hat aufgebaut, wo man kann, politisch aktiv werden, auch im dezentralen Sinn. Das dünkt mir ein ganz guter Schritt für die Zukunft, und das sollte man sicher weiterentwickeln. Und last not least, Stimmrecht Alter 16. Das haben wir, wenn wir jetzt würden abstimmen, 2-1, und das ist doch schon ein gutes Resultat. Vielen Dank euch beiden.